Viele Menschen sind auf der Suche nach Gott. Wir als Gemeinde stellen fest, dass zunehmend eine große Offenheit in der deutschen Bevölkerung da ist für den christlichen Glauben. Das zeigen zum Beispiel unsere Glaubensgrundkurse, bei denen immer wieder 100 Menschen und mehr jedes Quartal neu sich anmelden für den Glaubensgrundkurs, um den christlichen Glauben näher kennenzulernen. Und viele von ihnen kommen dann auch zum Glauben oder lassen sich taufen auf ihren Glauben hin. Dies bestätigen uns übrigens auch Pastoren aus anderen uns befreundeten, bibeltreuen Gemeinden. Zunehmend sehnen sich Menschen danach, ihre Sündenschuld loszuwerden, ihre Angst ablegen zu können, mit Gott Frieden zu machen. Und wenn man dann mit diesen Menschen zusammensitzt, so im Einzelgespräch unter vier Augen und ihnen das Evangelium erklärt, sind sie oft auch bereit, das Evangelium anzunehmen. Die Annahme des Evangeliums geschieht immer in einem Gebet, in einem Gebet der Buße oder auch einem Gebet der Bekehrung, wie wir das nennen. Und wenn man im Gespräch mit einer dieser Personen zu dem Punkt kommt, dass diese Person beten darf, beten soll, geschieht es sehr häufig, dass dieser Mensch sagt, aber ich kann nicht beten. Ich weiß nicht, wie man betet. Das ist okay, das ist in Ordnung. Dann kann man diesem Menschen helfen und ihm von der Bibel her aufzeigen, was ein Gebet der Bekehrung beinhaltet. Wie kann man beten? Und genau das beabsichtige ich mit meiner neuen Predigtreihe, die ich heute beginne. Und diese Predigtreihe heißt Gebete, die retten. Wir werden uns in dieser Predigtreihe gemeinsam 5 Gebete aus dem Lukas-Evangelium anschauen und sehen, wie Menschen gebetet haben und gerettet wurden. Lukas war vermutlich ein Grieche, von Beruf war er Arzt und ihm war das wichtig, uns diese Gebete aufzuschreiben. Er hat sie aufgeschrieben, bewegt vom Heiligen Geist. Er ist übrigens der einzige von den 4 Evangelisten, der uns diese Geschichten und diese Gebete aufgezeichnet hat. Weil diese Gebete mir und dir als Beispiel dienen sollen, wie wir beten können, um gerettet zu werden. Natürlich, wir verstehen das. Es sind nicht unsere Gebete, die uns retten, sondern der Glaube an den Retter Jesus Christus. Aber wir müssen ihn anrufen, wenn wir gerettet werden sollen und wollen. Die Bibel sagt uns, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Wir beginnen heute mit dem ersten dieser Gebete. Das ist erstaunlicherweise das wortlose Gebet der Sünderin. Und wir finden die Geschichte aufgezeichnet in Lukas 7, Verse 36 bis 50. Lasst uns diese Geschichte gemeinsam lesen. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, sie war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag an. Ein Gläubiger hatte 2 Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau, sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit ihm zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Zunächst wollen wir uns die betende Person anschauen. Nun, diese Geschichte spielt sich vermutlich in der Stadt Nain ab. Jesus kam in diese Stadt hinein, sah eine Beerdigungsprozession, gerade unterwegs zum Friedhof, stoppte sie und erweckte den toten Sohn einer Witwe zum Leben. Davon berichtet uns Lukas im Anfang von Kapitel 7. Jesus vollbringt dieses Wunder nicht einfach, um Aufsehen zu erregen, sondern weil ihm diese Witwe leid tut. Sie hatte nur einen einzigen Sohn. Jesus ist wahrscheinlich immer noch in der Stadt Nain und er wird hier von einem Pharisäer mit Namen Simon eingeladen zum Essen. Vielleicht war Simon beeindruckt von der Auferweckung des Sohnes dieser Witwe. Vielleicht hat er das gesehen, mitbekommen. Vielleicht sympathisiert er so ein wenig insgeheim mit Jesus. Doch er bleibt klar auf Abstand. Er identifiziert sich nicht mit Jesus und mit seiner Lehre. Er bleibt skeptisch. Und er zeigt das dadurch, dass er Jesus bei seiner Begrüßung keinen Kuss gibt. Das war damals eine übliche Begrüßung. Er gibt ihm auch kein Wasser, damit Jesus seine staubigen Füße von der Wanderung waschen kann. Auch das war übliche Gastfreundschaft. Wohlhabende Haushalte hatten ihre Diener, die erledigten diese Aufgabe. Die Hauptperson dieser Geschichte ist aber eine Frau. Sie wird uns hier in dieser Geschichte als Sünderin vorgestellt. Wir kennen ihren Namen nicht. Sie wird uns nicht mit Namen genannt. Wir wissen nicht, wie sie heißt. Aber sie ist offensichtlich eine stadtbekannte Sünderin. Vermutlich ging sie der Prostitution nach, um damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir kennen die Gründe dafür nicht, aber häufig war das der Fall, wenn eine Frau verwitwet war oder geschieden, von ihrem Mann verstoßen wurde, dann hatte sie keinen Unterstützer mehr, keine materielle Versorgung mehr. Sie war angewiesen darauf, betteln zu gehen, und manche Frauen wollten nicht betteln gehen, und damit dann gingen sie eben auf die Straße, verkauften ihren Körper, um zu überleben. Und diese Frauen wurden einfach Sünderinnen genannt. Eine übliche Bezeichnung für Prostituierte in der damaligen Zeit in Israel. Diese Bezeichnung für die Frauen sagt eigentlich schon alles aus. Sie wurden verachtet, sie wurden gemieden. Sie waren der Abschaum der Gesellschaft. Kaum ein frommer Jude wollte Gemeinschaft mit solchen Frauen haben. Eigentlich keiner. Schon gar nicht ein Pharisäer oder ein Schriftgelehrter. Aber es gab einen Rabbi. Es gab einen Wanderprediger, einen Lehrer, der solche Frauen nicht mied, nicht verstieß, der bereit war, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, ja sogar mit ihnen zu essen. Jesus. Diese Praxis dieses Wanderpredigers Jesus stieß immer wieder auf Kritik und Ablehnung bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten, bei den Frommen. Im Abschnitt davor berichtet uns Lukas, wie Jesus auf den Dienst von Johannes dem Täufer angesprochen wird, wie er ihn bewertet. Und am Ende dieser Rede sagt Jesus über sich selbst: Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt. So sagt ihr: Siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Das war der Vorwurf der religiösen Menschen an Jesus. Und jetzt ereignet sich im Haus des Pharisäers Simon genau diese Situation wieder. Plötzlich, unerwartet, betritt eine stadtbekannte Sünderin das Haus. Sie sagt nichts, sie ist still, aber sie kommt ganz nach vorne, sie lässt sich zu Jesu Füßen nieder und sie handelt sehr zielgerichtet. Sie hat einen Plan. Sie weiß genau, was sie will, sie weiß auch genau, zu wem sie will. Nein, sie ist nicht zum Simon, dem Pharisäer, gekommen. Sie kommt zu Jesus. Wir wissen nicht, wie sie erfahren hat, dass Jesus hier in diesem Haus eingeladen war. Wir wissen auch nicht, ob sie Jesus vorher begegnet war. Zumindest hatte sie von ihm gehört und sie musste gewusst haben, dass er ein Freund der Sünder war. Vielleicht hatte sie auch die Seligpreisungen Jesu gehört, diese berühmte Predigt auf dem Berg der Seligpreisungen. Selig sind die Weinenden, denn sie sollen getröstet werden. Vielleicht hatte sie gehört, dass Jesus diesen Vorwurf der Pharisäer stehen lässt und trotzdem immer wieder Sünder und Zöllner annimmt und zu sich lässt. Vielleicht hatte sie auch von der Frau gehört, die einmal im Ehebruch ergriffen wurde und dann von den Schriftgelehrten und Pharisäern zu Jesus geschleppt wurde, damit er sie verurteilt, das Urteil über sie spricht und sie steinigen lässt. Und wie Jesus sie dann gerettet hat aus dieser Falle und ihr vergeben hat. Was auch immer es war, was sie von Jesus gehört hatte, dieses Gehörte gab ihr Mut zu diesem Schritt. Sie taucht einfach auf, nicht eingeladen, im Haus Simons des Pharisäers, mit einem festen Entschluss, mit einem klaren Plan. Sie hatte ein Gebet auf ihrem Herzen. Sie sprach dieses Gebet nicht laut aus, aber Jesus hörte es. Er verstand das Gebet. Bevor du zu Jesus kommst, lieber Freund, mit deiner Sündenlast, solltest du wissen, dass er ein Freund der Sünder ist. Ja. Er ist in diese Welt gekommen, Sünder zu retten. Du solltest wissen, dass er noch nie einen reumütigen Sünder abgelehnt hat oder verstoßen und verurteilt hätte. Wir wollen uns jetzt das wortlose Gebet der Sünderin anschauen. Ich denke, dieses Gebet hatte sie auf ihrem Herzen, auch wenn sie es nicht wagte, laut zu beten. Es war nicht üblich, dass Frauen in der Gegenwart von Männern laut beteten. Sie wollte vielleicht auch nicht stören durch ein lautes Gebet. Trotz dieses wortlosen Gebetes sind es drei klare Merkmale, die dieses Gebet kennzeichnen. Es ist Glaube, Reue und Liebe. Diese drei Merkmale machen ihr wortloses Gebet laut, unüberhörbar. Erstens ist es der Glaube, der diese Frau und ihr Gebet kennzeichnet. Ihr Glaube äußert sich darin, dass sie zu Jesus kommt. Zielgerichtet, bewusst, sie kommt zu Jesus. Sie kommt zu ihm, weil sie verstanden hat, dass er ihr helfen kann. Die Hürden, die sie zu überwinden hatte, waren enorm, enorm hoch. Wir können uns gar nicht hineinversetzen in ihre Lage. Sie begeht eine ganze Reihe von Tabubrüchen. Sie ist eine stadtbekannte Sünderin und sie kommt in das Haus eines frommen Pharisäers und beschmutzt sein Haus mit ihrer Gegenwart. So wurde das damals gesehen. Sie zeigt einen ungeheuren Mut. Sie hat ihre Scham überwunden und sie kommt in das Haus des Pharisäers, von dem sie weiß, dass sie am meisten Verachtung zu erwarten hat. Sie weiß, dass die Blicke der dort versammelten Männer sehr vorwurfsvoll, verächtlich auf sie gerichtet sein werden und dass sie von allen verurteilt werden wird. Von allen bis auf einen. Sie glaubt, dass Jesus sie nicht verurteilen wird. Die erste Lektion, die wir aus dem Gebet dieser Frau lernen, ist diese. Ein Gebet, das rettet, muss an die richtige Adresse gerichtet sein. Und diese Adresse ist Jesus. Jesus allein. Zu wem gehst du mit deiner Seelenlast, mit der Schuld deines Lebens? Bei welcher Adresse suchst du Hilfe und Heilung? Bei wem suchst du Erlösung? Viele Menschen leiden unter der Last ihrer Sünde. Menschen zerbrechen an ihrer Schuld. Sie wünschen sich Befreiung. Aber so oft wenden sie sich mit ihrer Seelenlast an die falsche Adresse. Sie erhoffen sich Lösung, eine Lösung ihres Schuldproblems von einem Psychiater. Sie versuchen es mit Meditation, mit Yoga und anderen Praktiken, irgendwie Läuterung und Reinigung zu erlangen. Es gelingt nicht. Vergeblich. Religiöse Menschen versuchen es durch langes, regelmäßiges Fasten, durch Wiederholung von bestimmten Gebeten wie der Rosenkranz und ähnliches, durch Wallfahrten, durch gute Werke, durch Spenden, ihr Gewissen zu entlasten und Vergebung zu erlangen. Vergeblich. Andere beten zu Maria, zu einem der Engel oder zu den Heiligen. Andere Menschen gehen zur Beichte und bekennen ihre Sünden einem Priester. Liebe Freunde, all diese Adressen sind falsch. Falsche Adressen. Ein Gebet, das rettet, muss immer an die richtige Adresse gerichtet sein, an Jesus, den Retter allein. Vielleicht hast du es auch schon oft probiert. Du bist bei manchen Adressen gelandet und du wurdest immer enttäuscht. Du darfst heute von dieser Frau, die eine Sünderin war, lernen. Komm zur richtigen Adresse. Komm zu Jesus mit deiner Sündenlast. Rettender Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass der Mensch zur richtigen Adresse kommt mit seiner Sünde, nämlich zu dem Freund der Sünder, zu Jesus. Das zweite Merkmal des wortlosen Gebetes der Sünderin ist Reue. Nicht zu übersehen. Sie weint. Sie bereut ihre Sünde. Sie ist nicht gekommen, um zu verstecken. Nein, auch nicht, um das schön zu reden, was sie getan hat in ihrem Leben. Auch nicht, um eine Entschuldigung vorzutragen. Ich konnte nicht anders. Die anderen sind schuld. Meine Familie, mein Ehemann, mein Ex-Ehemann vielleicht. Nein, sie ist gekommen, um zu bekennen. Sie weiß, wer sie ist. Eine Sünderin. Sie ist nicht stolz darauf. Sie ist auch nicht gleichgültig. Sie ist zerbrochen. Und sie kommt mit ihrer Schuld, um zu bereuen und zu bekennen. Ihre Tränen offenbaren ihr Herz. Alle sehen und alle verstehen wahrscheinlich, warum sie weint. Aber die meisten lässt das kalt, außer Jesus. Er hat Mitleid, er versteht ihr Gebet, er nimmt ihre Reue an, er kennt den Inhalt ihres wortlosen Gebets. Reue, Reue über die eigene Schuld und Sünde ist ein Kennzeichen eines echten Glaubens und einer glaubwürdigen Umkehr, einer Bekehrung zu Gott. Wie sieht es bei dir aus? Kannst du über deine Sünde weinen? Hast du schon mal geweint über deine Sünde? Empfindest du Reue? Erfüllt es dich mit Traurigkeit, wenn du an dein verdorbenes Herz denkst? Wenn du an deinen Pornografiekonsum denkst? An deine Untreue und den Ehebruch in Gedanken? Kannst du weinen, wenn du deine Lieblosigkeit deinen Mitmenschen gegenüber in dir immer wieder erkennst? Wenn du merkst, dass du mit Überheblichkeit auf andere Menschen herabschaust, ja vielleicht sogar Schadenfreude empfindest, wenn jemand fällt oder versagt. Vielleicht sagst du, ich kann nicht weinen, aber ich empfinde Reue in meinem Herzen. Das ist okay. Gott sieht dein Herz. Aber was ich dir sagen will, was die Sünderin uns heute lehrt, ist Folgendes. Du kannst zu Jesus nicht mit hoch erhobenem Haupt kommen. Das geht nicht. Du kommst zu ihm immer mit einem reumütigen und zerschlagenen Herzen, überzeugt und belastet von deiner eigenen Schuld und Sünde. Du kannst zu ihm immer nur als Sünder oder Sünderin kommen, niemals als ein stolzer Pharisäer. Und sie trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Das dritte Merkmal ihres wortlosen Gebetes ist Liebe. Sie zeigt Liebe. Sie liebt Jesus. Sie hat seine Liebe erkannt und seine Liebe hat sie zu ihm gezogen wie ein starker Magnet. Und jetzt sitzt sie zu seinen Füßen und weint. Sie bereut ihre Sünde und sie spürt immer noch seine Liebe. Er verachtet sie nicht, er verurteilt sie nicht. Er stellt sie nicht bloß, er hält ihr auch keine Moralpredigt in Anwesenheit all dieser frommen Männer. Und sie antwortet spontan mit Liebe auf seine Liebe. Sie zeigt ihre Liebe Jesus gegenüber mit drei Liebesgesten. Man lag damals zu Tisch, so wie auf dem Bild, ähnlich vielleicht wie auf dem Bild. Man stützte sich normalerweise auf den linken Ellenbogen, aß mit der rechten Hand und streckte seine Beine hinter sich aus. Als also diese Sünderin hinter Jesu Füßen Platz nimmt und anfängt zu weinen, stellt sie irgendwann fest, die Füße Jesu sind schmutzig vom Staub der Straße. Simon hatte ihm ja kein Wasser gegeben, um seine Füße zu waschen. Sie entscheidet sich spontan, seine Füße mit ihren Tränen zu waschen. Ihre Tränen müssen reichlich geflossen sein. Es bedarf schon einer gewissen Menge an Wasser, um die Füße eines erwachsenen Mannes zu waschen. Schließlich hat sie keine Tränen mehr. Sie stellt fest, die Füße sind jetzt sauber, aber sie sind nass. Sie hat eine zweite spontane Idee. Es gibt kein Handtuch. Sie zögert keinen Augenblick. Sie öffnet ihr Haar und sie trocknet die Füße des Meisters mit ihrem Haar. Wir müssen wissen, damit bricht sie ein weiteres Tabu. Offenes Haar einer Frau war damals in Israel ein No-Go, eine Provokation. Und sie hatte Erfahrung damit aus ihrem alten Leben. Frauen machten sich nämlich mit ihrem offenen Haar kenntlich als Prostituierte. Und jetzt öffnet sie ihr Haar, um Jesus zu dienen, ihm Liebe zu erweisen und seine Füße zu trocknen. Und dann macht sie noch etwas. Sie gießt ein Fläschchen mit kostbarem Salböl, das sie extra mitgebracht hatte. Das war jetzt nicht spontan, das hatte sie geplant. Aber vielleicht wollte sie dieses Öl auf sein Haupt gießen. Jetzt gießt sie es auf die Füße Jesu und der Raum erfüllt sich mit Wohlgeruch. Salböl war damals sehr teuer. Vielleicht steckten all ihre Ersparnisse darin. Sie zeigt mit dieser Geste, dass ihr Jesus für Jesus nichts zu schade ist, nichts zu teuer. Nun, Simon, der Pharisäer, beobachtet das Ganze. Er ist verärgert. Er ist irritiert. Er hat kein Mitleid mit dieser weinenden Frau. Er ist sicherlich sehr empört über ihr Vorgehen, über ihre Frechheit. Wie wagt sie es, in sein frommes Haus einzudringen und es zu beschmutzen? Wie wagt sie es, diese Gesellschaft zu stören beim Abendessen? Wie wagt sie es, seinen Gast zu berühren, ihm die Füße zu waschen? Und wie wagt sie es, ihr Haar zu öffnen in seinem Haus? Simon ist auch irritiert im Hinblick auf Jesus. Er wollte ihn wahrscheinlich testen, vielleicht Fragen stellen bei diesem Abendessen. Und jetzt ist eine große Frage in seinem Herzen. Er spricht sie nicht aus. Warum lässt Jesus diese Frau gewähren? Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Das sind seine Gedanken. Hatte Simon bis jetzt vielleicht noch gezweifelt, ob Jesus nicht doch eventuell ein Prophet Gottes sein könnte, so ist für ihn jetzt diese Situation der Beweis. Nein, er kann kein Prophet Gottes sein. Wäre er ein Prophet, dann wüsste er, wer diese Frau ist. Aber Jesus kann seine Gedanken lesen. Und er antwortet auf die Vorwürfe Simons mit einer Geschichte. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sage es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Richtig. Simon versteht, worauf Jesus hinaus will, denke ich. Jesus liefert ihm eigentlich damit auch noch den Beweis, dass er sehr wohl ein Prophet ist. Er zweifelte ja gerade, sagte, das kann kein Prophet sein. Aber Jesus beweist ihm, er ist ein Prophet. Er kann seine Gedanken lesen und er antwortet auf seine Gedanken. Und jetzt kommt Jesus zur Anwendung der göttlichen Wahrheit auf das Leben Simons. Er spricht in sein Leben direkt hinein und sagt: Der wandte sich zu der Frau, sprach aber zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben auf die Wange. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, mit normalem Olivenöl. Sie aber hat meine Füße mit teurem Salböl gesalbt. Ich denke, es war totenstill im Haus Simons bei diesen Worten Jesu. Jesus erteilt Simon, dem Pharisäer, eine Lektion und er stellt ihm die Sünderin als Vorbild hin. Ja, sie ist ein Vorbild für Simon den Pharisäer und er soll jetzt von ihr lernen. Was für eine dramatische Wende in dieser Geschichte. Dabei wird das unbußfertige, stolze Herz Simons offengelegt. Kein Wasser für die Füße, kein Handtuch, kein Kuss, kein Öl für das Haupt des Meisters. Kein Glaube, keine Reue, wenig Liebe. Simon dachte sicher, er ist gut genug. Er kennt das Gesetz, er ist fromm, er betet, er fastet, er spendet. Er ist nicht so wie diese Sünderin. Er hat bei Gott, wenn überhaupt, nur ganz, ganz wenige Schulden. Das Fazit aus dieser dramatischen Szene, die sich hier in seinem Haus abspielt, bringt Jesus jetzt auf den Punkt, in Vers 47, er sagt: Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Nein, nein, Jesus redet die Sünden der Sünderin nicht schön. Er sagt nicht, das sind Lappalien, das macht nichts, so schlimm bist du gar nicht. Nein, nein, er sagt viele Sünden, ja, sie hat viele Sünden. Aber sie alle sind vergeben. Ja, die beiden Personen reagieren so unterschiedlich auf Jesus. Die Sünderin zeigt Glauben, Reue, Liebe. Simon verweigert Glauben, Reue und Liebe. Aber Jesus, und das ist das Erstaunliche, macht keinen Unterschied zwischen den beiden. Jesus liebt beide. Jesus kümmert sich um die Sünderin und um Simon. Er öffnet ihm die Augen. Er hilft ihm zu verstehen, wer er ist und was er braucht. Er sorgt sich auch um Simon. Er nimmt ja die Einladung an. Er kommt in sein Haus. Der Pharisäer, er lädt Jesus zum Essen ein, aber er verletzt dabei bewusst alle Gastfreundschaftsregeln. Keine Fußwaschung, kein Begrüßungskuss, kein Salböl. Es ist eine kalte, eine berechnende Einladung. Dann bricht diese stadtbekannte Sünderin herein und gibt Jesus alles, was Simon ihm
verweigert hat. Und noch mehr.
Tränen statt Wasser, Haar statt Handtuch, Küsse statt nur gesellschaftliche Grüße. Sie erfindet neue Formen der Anbetung aus Liebe. Parfüm statt normales Öl. Sie durchbricht gesellschaftliche Barrieren, sprengt angenommene gesellschaftliche Grenzen, soziale Schichten. Sünder müssen Pharisäer meiden und Pharisäer machen Sünder, aber sie kommt in das Haus eines Pharisäers. Sie bricht religiöse Tabus. Unreine dürfen keine heiligen Menschen berühren. Sie berührt den Sohn Gottes. Jesus akzeptiert das. Und er macht klar, das Evangelium, es sprengt alle menschlichen Kategorien. Leider wissen wir nicht, wie Simon auf diese Zurechtweisung reagiert hat. Die Chance, dem Vorbild der Sünderin zu folgen, hat Jesus ihm aber angeboten. Simon sollte verstehen, man kann nicht zu schlecht sein, um zu Jesus zu kommen und Vergebung zu erlangen. Aber man kann in seinen eigenen Augen zu gut sein, zu fromm sein. Man kann zu selbstgerecht sein, um sich vor Jesus zu beugen. Man kann zu stolz sein, um sein eigenes Versagen zu sehen. Wir kommen zum Ergebnis des Gebets. Jetzt wendet sich Jesus zum ersten Mal direkt an die Frau und er spricht sie direkt an. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen an, die mit ihm zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Liebe Freunde, Gebete, die retten, führen immer zu diesem Ergebnis. Das Ergebnis ist immer gleich, immer dasselbe. Jesus spricht dem Beter diese Bestätigung zu, die nur er allein zusprechen kann. Dir sind deine Sünden vergeben. Er wird auch bei dir keine Ausnahme machen. Was muss diese Bestätigung für die Frau bedeutet haben? Welche Freude muss sie in ihrem Herzen ausgelöst haben? Ihre Sünden waren vergeben. Die Last ihrer Schuld war weg. Vergeben, freigesprochen, keine Angst mehr vor Gottes Gericht, kein schlechtes Gewissen mehr. Dir sind deine Sünden vergeben. Die Angeklagte darf den Gerichtssaal als freie Frau verlassen. Für die Sünderin, die diesen Stempel der Verachtung jahrelang auf sich trug, nur Verurteilung erfahren hat, von den Menschen, aber nicht nur, sondern auch von ihrem eigenen Gewissen. Für sie muss dieser Satz wie die schönste Musik geklungen haben. Dir sind deine Sünden vergeben. Darf Jesus diesen Satz aussprechen? Die Männer am Tisch staunen. Sie schauen sich an und fragen, wer ist dieser, der Sünden vergibt? Sie wissen ganz genau, nur Gott kann Sünden vergeben. Ja, auch Jesus weiß das. Aber er erhebt damit den Anspruch, Gott zu sein. Mehr als nur ein Prophet, wie Simon vermutete. Gott, er ist Gott. Jesus ist Gott, so ist Gott. Er vergibt Sündern die Schuld. Jesus ist der Messias Israel. Er ist der Retter der ganzen Welt. Und er selbst sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der ehemalige Pharisäer und Schriftgelehrte Paulus von Tarsus sagt, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Ich hoffe, Simon, der Pharisäer, hat das auch erkannt und konnte das so sagen wie Paulus. Jesus spricht der Frau Heilsgewissheit zu und er sagt, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dir geholfen. Das ist der Unterschied zwischen ihr und Simon. Sie glaubt, er nicht. Das ist der Unterschied zwischen einem geretteten Sünder und einem verlorenen Sünder, Der gerettete Sünder glaubt, der Verlorene nicht. Glauben ist nämlich die einzige Voraussetzung, die Gott von dir erwartet, wenn du Vergebung und das Geschenk des ewigen Lebens von ihm annehmen möchtest. Gottes Wort sagt, denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Geh hin in Frieden. Wer Sündenvergebung hat, der hat Frieden mit Gott. Gott ist nicht mehr sein Feind. Die ehemalige Sünderin ist jetzt versöhnt mit Gott. Gott ist nicht mehr ihr Richter, sondern ihr Retter. Sie verlässt auch das Haus des Simons mit einer völlig neuen Identität. Gott ist ihr Vater und sie seine Tochter. Was für eine Wende. Ohne Schuld, ohne Gewissensbisse, ohne Angst. Sie geht hin in Frieden. Hast du dein Schuldproblem gelöst? Hast du Frieden mit Gott? Wie kannst du beten, um gerettet zu werden? Vielleicht stellst du dir diese Frage und sagst, ich kann nicht beten. Lerne von der Sünderin. Erstens, komm zur richtigen Adresse, komm zu Jesus. Und indem du zu ihm kommst, zeigst du lebendigen, praktischen Glauben. Glaube, dass er dein Herz sieht, deine Gedanken lesen kann, dass er dein Gebet versteht und dass er es erhören wird. Zweitens, bereue deine Sünden, weine zu den Füßen Jesu. Lass deinen Tränen freien Lauf, wenn du weinen kannst. Es waren deine Sünden, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Die Sünde ist schrecklich, sie ist schlimmer als jeder Krebs, ja, sie ist schlimmer als der Tod selbst. Sie zerstört dein Leben, sie zerstört deine Beziehungen, sie hat dein Herz befallen und es hart gemacht wie Stein. Die Liebe Jesu kann es wieder weich machen. Und dann antworte mit Liebe auf die Liebe deines Retters. Wenn du deine Sünden erkannt hast und glaubst, dass Jesus der Retter ist, der mit seinem Leben am Kreuz für dich bezahlt hat, dann wirst du nicht anders können, als ihn auch zu lieben. Benetze seine Füße mit deinen Tränen. Bringe ihm das Beste deines Lebens als Dank. Das Ergebnis wird immer dasselbe sein wie bei der Sünderin, weil Jesus seine Antwort auf das Gebet der Buße niemals ändert. Er wird dir sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Geh hin in Frieden. Ich lade dich ein, zum Kreuz zu kommen. Heute hier, symbolisch. Dieses Kreuz erinnert uns an Jesu Kreuz, an seinen Tod, wo die Liebe für dich floss, wie wir gesungen haben. Das Kreuz ist der größte Beweis für seine einzigartige, unvergleichliche Retterliebe zu dir. Das geografische Zentrum von London ist Charing Cross, eine Kreuzung in London. Alle Entfernungen, sagt man, werden von hier aus gemessen. Dieser Ort wird einfach als The Cross, das Kreuz, bezeichnet. Einmal war ein verlorenes Kind von einem Londoner Polizisten aufgegriffen worden. Das Kind weinte, es konnte auch nicht erklären oder sagen, wo es wohnte. Auf die wiederholten Fragen des Polizisten antwortete das Kind unter Schluchzen: Wenn Sie mich zum Kreuz bringen, kann ich von dort aus den Weg nach Hause finden. Das gilt auch für dich. Komme zum Kreuz. Vom Kreuz aus wirst du den Weg nach Hause finden. Amen.